Feuer und Flamme, der Reisepodcast von Kneißl Touristik.
Elisabeth, warum bist du Feuer und Flamme für Island?
Weil Island einfach so eine grandiose Naturwunderwelt ist. Island ist Vulkanismus, Gletscher, freie, ungebändigte Natur. Es ist einfach in Europa für mich das Top-Naturziel.
Hallo und herzlich willkommen bei Feuer und Flamme, dem neuen Reisepodcast von Kneißl Touristik. Und in diesem Podcast sprechen wir immer über ganz konkrete Reisen. Wir nehmen euch auf eine ganz konkrete Reise mit, inklusive der genauen Route, Insider-Tipps und versuchen euch diese Faszination dieser Ziele näher zu bringen. Mein Name ist Robert Seeger. Viel reisender, neugieriger Fragensteller und Host hier bei Feuer und Flamme. Und ich freue mich ganz besonders für diese erste Episode eine ganz besondere Stimme und eine unglaubliche Expertin hier bei mir im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Bei mir heute zu Gast und bei uns im Podcast Elisabeth Kneißl-Neumeier, Mitgründerin und darf ich das sagen, Urgestein bei Kneißl Touristik, eine echte Reiselegende in Österreich. Das muss man schon sagen. Herzlich willkommen in der ersten Folge. Schön, dass du heute mit dabei bist. Magst du uns vielleicht verraten, so ungefähr, auf wie viele Reisen warst denn du schon in deinem Leben?
Also die Reisen kann ich nicht mehr zählen, das ist unmöglich. In Island habe ich angefangen 1978 und bin dann 13 Sommer durchgehend in Island reiseleitend gewesen. Und seitdem einfach wirklich jedes Jahr und meistens privat zum Schluss. Und vor 3 Jahren habe ich dann wieder die Lust gewonnen, Reise zu leiten. Ich erzähle halt so wahnsinnig gern. Und es ist viel angenehmer, wenn da interessierte Leute um die sind, als wenn du da in deinen Computer hineinsprichst. Na, also unzählige Male Island und eigentlich Reisen seit der Kindheit, wirklich seit der Kindheit.
Schön, heute hast du zumindest einen interessierten Zuhörer und vielleicht auch einmal draußen viele, die uns zuhören. Also schreibt uns auch gern, wenn es euch gefällt und ihr auch Spaß an unseren Episoden hier habt. Und wir steigen ein, du hast es schon ein bisschen verraten, mit einer echten Knaller-Episode. Wenn man einen Kneißl-Podcast macht, dann muss er in Island beginnen. Ich glaube, es gibt keine größere und bessere Destination als Island. Wir fangen an mit den Höhepunkten Islands, genauso gehört's. Und bevor wir jetzt in die Reise wirklich einsteigen, hören wir mal aus dem Katalog, aus eurem aktuellen Katalog, wie hört sich denn diese Reise an? Hören wir da kurz rein.
Islands Höhepunkte. Island hat viele Seiten. Grüne Küstenregionen, karges Hochland, Wasser- und Vulkanwunderwelten, Gletscher und Thermalquellen. Erleben Sie bei dieser Reise aber auch die großartige Ostküste, die karge Naturwunderwelt des Miwat, das Hochthermalgebiet der Kerlingter Fjöll. Die Nächtigung im exklusiven Hochlandhotel ist Island pur. Gleich am Beginn beeindruckt der Besuch im Wohnhaus des Schriftstellers Halldór Laxness. Gute Reise. Gauda fährt.
Helmut Bucher hat es für uns eingesprochen in Graz und er hat sich natürlich unglaublich schwer getan mit so manchen isländischen Ausdrücken. Wie war das? Hat er es gut gesprochen?
Es war im Prinzip eine wunderschöne Stimme. Ich hätte gesagt, bei ein, zwei Ortsnamen hätte ich nur ein bisschen korrigiert. Aber wir wissen, worüber er geredet hat und es sind einfach traumhafte Regionen. Und es ist ja für unsere Kunden nicht so einfach, dann mit dem geschriebenen Wort und dem ausgesprochenen Ortsnamen die Verbindung wiederherzustellen. Klingt manchmal ein bisschen anders.
Ist ja ganz interessant, weil das Isländische ist ja eine alte, erhaltene Sprache. Das ist ja das Altnordische heute noch erhalten. Ich habe das auf der Universität gelernt, weil ich ein großer Wikinger-Fan war, habe ich mal das Altnordische gelernt. Muss aber dann gestehen, wie ich dann in Island war, konnte erst mit niemandem drüber sprechen. Ja, also es ist sozusagen auch schwierig, das zu sprechen. Du warst ja, du hast es schon gesagt, zuerst mal 13 Sommer hintereinander in Island. Weißt du noch, wie oft du in Summe in Island warst?
Also ich hätte mal gesagt, 120, 130 Mal werden es wahrscheinlich gewesen sein. irgendwann habe ich aufgehört, alles zu zählen, weil bin nicht so der, weiß ich nicht, ich sammle viele Dinge sehr gerne, aber keine Stricherlisten, wo ich dann sage, und jetzt bin ich das 99. Mal oder das 122. Mal dort, aber meine Schätzung ist 120 Reisen.
Was macht die Faszination aus? Warum kehrst du immer wieder gern zurück, auch zum 121. Mal?
Also Island ist für mich wirklich die absolut großartige Natur. Ich mag Kontraste. Also, weiß ich nicht, so ganz stille, ruhige Landschaften sind schon schön. Aber für mich sind halt so jeden Tag andere eindrucksvolle Eindrücke, die ich in Island habe. Ein Tag Gletscher, am nächsten Tag Wahnsinnsschluchten, am nächsten Tag fantastische schwarze Strände. Das ist halt so viel mehr für mich ansprechend. Ich bin jemand, der gerne fühlt, wie dass man merkt, wie sich diese Landschaft entwickelt hat. Du gehst in Island über einen Vulkanboden, der wirklich warm ist, wo es nur warm aussteigt aus dem Erdinneren, weil da halt eine riesen Magmakammer drunter ist. Das ist einfach so, es ist, also nett ist für mich so ein ganz furchtbarer Ausdruck, wenn was nett ist. Das ist großartig und das ist grandios und das ist wirklich atemberaubend und das stimmt genauso bei Island und das macht mich so total glücklich, weil keine Reise ist gleich, weil ich habe ja immer wechselnde Kunden mit, die reagieren ja komplett anders. Die einen sind von Landschaft A begeistert und Landschaft B lässt es ein bisschen kalt. Dann hast du natürlich auch das isländische Wetter, das ja nicht beeinflussbar ist. Ich kann mir wünschen, Sonnenschein, wahnsinnig toll, aber wünschen allein bringt dir ja nicht weiter. Du musst ja in jeder Witterung deine Frau stellen oder da einfach den Leuten die Begeisterung mitgeben. Und es funktioniert auch, weil die Landschaft dir so viel zurückgibt. Manchmal steigt man aus und die Leute denken sich, was willst du jetzt? Und dann gehst du in ein Tal hinein oder an einen Strand hinunter und sie sind einfach total aus dem Häusl, weil es einfach extrem schön ist. Oder sie wissen nicht, warum man da in einem Fjord hinausfährt. Und auf einmal stehen da hunderte Papageitaucher vor ihre Höhlen und du stehst dort und sie werden ganz, ganz leise. Man selber wird leise, weil du einfach wirklich mit der Natur in einer unwahrscheinlichen Einklang dann bist und das extrem schön ist.
Ich glaube, spätestens jetzt wissen wir, warum dieser Podcast Feuer und Flamme heißt. Man spürt, man hört diese unglaubliche Begeisterung, die du für diese Landschaft hast. Und ich war ja selber auch schon in Island. Ich spüre das auch so wie du und ich krieg sofort Fernweh nach Island zu fahren. Und wir haben uns ja auch ein bisschen vorgenommen, hier auch ein bisschen konkreter zu werden, zu überlegen, wo geht die Reise wirklich hin, wie kann man so eine Reise auch schön planen, was sind so die schönsten Orte. In dieser ganz konkreten Reise, Höhepunkte Islands, ist, glaube ich, eine 9-tägige Islandreise, viel Natur, du hast das schon gesagt. Vielleicht kannst du uns auch kurz so geografisch ein bisschen einordnen, wo bewegen wir uns denn so in Island? Fahren wir einmal rund um die Insel, wo sind denn so die Stationen mal so ganz grob? Im Übrigen ganz kleiner Hinweis, wir laden euch eine Karte und Fotos natürlich auf unseren Instagram-Kanal, auch auf Facebook unter Kneißl Touristik hoch. Da könnt ihr das dann auch wieder nachschauen und anschauen und im Katalog findet ihr es natürlich auch.
Also wir sind in der Mitte des Nordatlantiks. Das muss man dazu sagen, weil Island kann nur so ausschauen, wie es jetzt ausschaut, weil Island einfach sich genau an der Trennlinie der beiden Kontinentalplatten entwickelt hat. Du hättest nicht diesen Wahnsinnsvulkanismus, den wir in Island haben, wäre das nicht genau der mittelatlantische Rücken, wo die beiden Kontinente auseinandertreiben. Und das heißt, was wir uns anschauen wollen, sind einerseits die grandiosen, schönen alten Landschaften. Das ist der östliche Teil. Die Ostfjorde, die extrem schön und eindrucksvoll sind, gehören einfach zu den ältesten Landschaften von Island. Wir kommen aber auch hinein in die ganz jungen Landschaften. Wenn wir vom Flughafen reinfahren, da ist ja die erste Strecke nach Reykjavik, gerade einmal eine Dreiviertelstunde, da hat es in den letzten Jahren einen Vulkanausbruch nach dem anderen gegeben und die Leute, weiß ich nicht, fragen dann, kann man nach Island reisen? Da gibt's ja Vulkanausbrüche. Und eine der lustigsten Episoden war letztes Jahr oder so quasi ein spätes Geburtstagsgeschenk. Es hat wirklich ein Vulkan gearbeitet, unter Anführungszeichen, als wir am Weg zum Flughafen waren. Und du hast die Lavafontänen gesehen. Wir waren auf der Autobahn und wir sind halt zum nächsten Parkplatz gefahren und sind mit den Handys dort gestanden und haben fotografiert und dann kam wieder eine Aschenwolke heraus. Also ganz jung. Und dann hast einfach dann die Spuren der Eiszeiten. Du hast ja in Island eine komplette Vergletscherung gehabt. Und jetzt haben wir noch immer die größten Gletscher, die in Europa zu finden sind. Das heißt, wir fahren auf der einen Seite zu den Riesengletschern, die so groß sind wie unser Bundesland Salzburg. Aber du hast auch diese Nachwirkung in der Eiszeit. Du hast eine extrem schwarze Sanderlandschaft, die den Südosten ausmacht. Du hast komplett hafenlose Küsten. Und da durchzufahren und so einzelne Punkte dir herauszusuchen, macht den ersten Teil der Reise aus. Dann kommen die Fjorde im Osten und dann geht's hinauf an die Nordküste. Und da hast du einerseits grandiose Wasserfälle, also der mächtigste Wasserfall Europas stürzt darunter. Du hast die Wahlbeobachtungshauptstadt von Europa in Húsavík. Da hast du einfach wirklich bis dato ich erlebt, immer garantiert die Wale. Vielleicht werden sie irgendwann einmal müde der Touristen, ich hoffe nicht so schnell. Und dann kommst du in wieder komplett grünes Areal, wo du dir vorstellen kannst, dass da einfach wirklich einmal Landwirtschaft gut funktioniert hat, dass da einfach sehr viele tolle Bauernhöfe sind, auf denen Pferde gezüchtet werden. Und der Abschluss ist für mich so, das Highlight, das am Schluss stehen muss, weil du fährst zwischen den Gletschermassiven durch das Hochland durch und du kommst in eine Gegend, die nennt sich das Tal der Tausend Quellen. Kärtlinger Viertel heißt das Gebiet, klingt vielleicht jetzt ein bisschen anders, als der Herr Pucher es ausgesprochen hat, aber diese Kärtlinger Viertel sind ocker, orange, gelb-weiß leuchtende Berge, wo du mitten hindurch gehst, überall dampft's heraus, überall leuchtet es so richtig und das lässt überhaupt niemand kalt. Und dort haben sie ein Öko-Hotel in der Nähe, gut versteckt in einem Seitencanyon, damit's nicht die Landschaft verschandelt, aber einfach wirklich gut hinplatziert. Und der letzte Tag ist dann so quasi das Ausklingen mit dem schönsten Wasserfall Islands, mit dem Geysir und dann haben wir zum Schluss noch ein bisschen Reykjavik. Also jetzt hat man es vielleicht auf der Landkarte verfolgen können, was wir da jetzt machen.
Wunderbar. Danke dir. Es ist auch schön, dir zuzuhören, wie lebendig das in unseren Köpfen auch wird. Richtig schönes Kopfkino. Tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein. Wir sind nach Reykjavik angekommen, die Hauptstadt Islands. Ich kann mich selber noch erinnern, diesen schönen Anflug, wenn du erstmals das dort siehst, mitten im Atlantik, taucht diese Insel auf. Wir waren damals im Winter da. Es war ein Schnee-Eis bedeckt, ganz wunderbar. Und du hast es schon beschrieben, schon die erste Fahrt raus vom Flughafen ist beeindruckend. Druckend und toll und auch was man gleich am zweiten Tag so erlebt und ich glaube, wir hören da wieder mal mit, was hier so am zweiten Tag passiert.
Zweiter Tag. Reykjavik. Glufrastedt, Halldór Laxness Museum, Nationalpark Þingvellir, UNESCO-Welterbe, Friðheimar, Südküste, Dyrhólaey und Vík. Wir starten unsere Reise mit einem der größten Erzähler Islands. Besichtigung des Wohnhauses, Museums des isländischen Literaturnobelpreisträgers Halldór Laxness. Über die Mausfeldheiði erreichen wir den Nationalpark Þingvellir, wo 930 auf einem von Spalten und Schluchten durchzogenen Lavafeld das älteste noch bestehende Parlament der Erde gegründet wurde. Durch fruchtbares Weideland geht es weiter nach Friðheimar. Wir besuchen ein Islandpferdegestüt und werfen auch einen Blick in die großen Gewächshäuser für Tomaten, die mit Thermalquellen beheizt werden. Tomatensuppe inklusive. Bei einer Pferdeshow erfahren wir mehr über die Gangarten der Islandpferde. An der Südküste prägen auch zahlreiche Wasserfälle das Landschaftsbild. Unter anderem der zauberhafte Selandeyrfoss, sowie der mächtige 60 Meter hohe Skoafoss. Bevor wir Vík erreichen, bestaunen wir von Diholé aus den schwarzen Strand vor Rehestranga.
Ja, was für ein Einstieg schon, gleich am zweiten Tag, glaube ich, da war ich auch schon. Das ist überwältigend natürlich von der Natur, auch von der Andersartigkeit der Natur. Gibt es so an diesem Tag so eins, wo du sagst, das ist ein magischer Ort so an diesem zweiten Tag schon?
Es gibt auf der Welt keinen magischen Ort für mich. Es gibt tausende magische Orte und es gibt dummerweise auch in Island tausende magische Orte. Ich habe mir die Reise ein wenig auf den Leib geschnitten und da sind so Dinge drinnen, die für mich ganz wichtig sind. Island hat traumhafte Maler gehabt, aber Island hat auch extrem fantastische Erzähler gehabt. Und wenn wir schon einen Literaturnobelpreisträger haben und seine Frau hat nach seinem Tod das Haus wirklich ideal erhalten und du stehst da drinnen und du kriegst erzählt, dass man da große Partys gehabt hat. Jeder Staatsbesucher ist da herausgekommen, ist da mittendrin gesessen, der Haldor hat in die Tasten geklimpert, man sieht sein Schreibtisch, man sieht seine Werke und er gehört einfach wirklich zu Island dazu. Er ist 20. Jahrhundert Island und einfach für mich nicht wegzudenken. Und das andere, was mich so fasziniert, gleich die nächste Station, die Wikinger kamen so, also offiziell hat man bis jetzt immer gesagt 874 nach Island. Jetzt geht man schon eher zu 868, 870. Und was mich so fasziniert, das waren lauter freie Männer, Familien, freie Bauern, die einfach dort in Island leben wollten, die mit ihren Königen in Norwegen nicht unbedingt zurechtgekommen sind. Aber die haben keine 60 Jahre gebraucht, um zu wissen, ich kann da nicht ohne Gesetz, ohne Ordnung, ohne Regelwerk leben. Und die haben sich innerhalb der ersten Dekaden so gut miteinander abgestimmt. Ganz ehrlich, du fährst im Prinzip, weiß ich nicht, ganz schnell in zwei Tagen um die Insel. Oder wie ist denn das früher mit den Pferd gegangen? Das heißt, die müssen in ständigen Austausch miteinander gewesen sein, um festzulegen, erstens, wir wollen wieder das, was wir früher in Norwegen hatten. Wir wollen ein Parlament. Was wollen wir denn für ein Regelwerk? Und du stehst da in einer Schlucht drinnen, das ist diese Allmännerschlucht, weil es einfach um die freien Männer gegangen ist. Und du siehst den Gesetzesberg, auf dem sie sich dann entschlossen haben, so in einem 2-Jahre-Rhythmus alle Gesetze Islands vorzutragen. Also diese Schnelligkeit, diese Fixiertheit, ich muss ordentlich zusammenleben können, anders funktioniert das auf der Insel nicht. Das fasziniert mich. Aber dann haben sie sich einen Platz ausgesucht, da würde jeder moderne Architekt heutzutage sagen, die Spinnen. Die haben sich ausgesucht, ein riesiges Schluchtensystem, weil man irgendwo die Pferde wegsperren hat müssen. Irgendwo hat man seine Zelte geschützt aufstellen müssen. Also das würde unserem heutigen System total entgegensprechen. Aber für sie war das komplett logisch, dass man das hier aussucht. Und jetzt haben wir nicht nur dort das älteste noch bestehende Parlament der Erde, sondern du hast jetzt zusätzlich dort auch noch einen der absoluten Motoren von der Kontinentaldrift, von der ich zuerst erzählt habe, wo die beiden Kontinentalplatten auseinandertreiben. Das heißt, eine Schlucht nach der anderen entsteht weiterhin, wird tiefer. Und ein ganz toller Zugang ist dort auch, und da stellen sie immer furchtbar viele Touristen an, ich bin ja leider kein Taucher, ich würde eher tief als weittauchen und jetzt stehst du dort in einer Schlucht oder bei einer Schlucht, wo für die Taucher das Tollste ist, so links auf die amerikanische Platte zu greifen und rechts auf die europäische Platte zu greifen, um zu spüren, ich bin jetzt wirklich zwischen die Kontinente. Du bist zwischen die Kontinente und es ist einfach toll und das macht halt Anreiz aus.
du hast es so schön beschrieben, es ist ein Kraftort. Dieser Ort ist ein richtiger Kraftort. Und wenn du dann wirklich auch realisierst, hey, du stehst halt zwischen Kontinenten, ja, ist es gewaltig, ja, dass du das so auch spürst und mit all diesen Dingen. Du hast uns auch ein Bild mitgebracht,
ja,
glaube
genau.
ich.
Also mir hier genau zumindest. Genau zu dem Tag. Du fährst ja an Wasserfällen vorbei. Und der kleinere, unscheinbarere eigentlich, der Seljalandsfoss, ist der, wo du hinten vorbeigehen kannst. Das heißt, die ersten Selfies oder die ersten Bilder, die man dort macht, sind schon feucht. Weil wenn der Wind da hinein rauscht, dann hast du mal eine ordentliche Wasserschwade im Gesicht. Aber du gehst da hinten herum und es ist so ein anderes Erlebnis eines Wasserfalls. Das ist einmal ganz was anderes. Und der nächste ist so unendlich hoch, so 20-stöckiges Haus, so hoch ist das Coafoss. Und den Abschluss des Tages macht dann einfach der erste schwarze Traumstrand. Das ist, schwarze Strände haben eine unwahrscheinliche Wirkung in Island. Und das ist der erste Schöne. Und aus dem Hintergrund, so aus Geschichten und Mythen, von denen man dann halt logischerweise erzählt, ein Schiff, das erstarrt ist in Stein von irgendwelchen Trollen. Und das liegt da alles draußen und du schaust in die Weite der Landschaft. Vor dir ein Gletscher, daneben der nächste Gletscher. Also könnte fast nicht schöner sein.
Wir werden auch die Bilder dann natürlich für euch hochladen auf Instagram und auf Facebook. Und wenn es jetzt so vor einem liegt, dann hast du ja heute fast das Gefühl, es ist mit KI generiert, ja, weil es fast unwirtlich schön ausschaut. Es ist ein Mensch, der hier hinaussieht auf eine fast unwirtlich schauende Natur hinter den Wasserfontänen stehend und quasi eingebettet zwischen Felswänden. Es ist grün, es scheint die Sonne, es ist wirklich unwirtlich eigentlich. Und in dieser Reise, es geht Schlag auf Schlag. Ja. Es ist ja wirklich so, dass das Island, bei Island kommt ein Highlight, ein überwältigender Eindruck nach dem anderen. Und ich glaube, dass wir uns noch einen Tag im Detail jetzt anhören. Glaube ich, auch den dritten Tag, der ja auch noch ein paar unglaubliche Höhepunkte bietet. Und da bitten wir noch einmal den Helmut, dass er uns aus dem Katalog ein bisschen was vorliest.
Island, dritter Tag. Über die riesigen schwarzen Sanderflächen des Mýrdalasundur und die Lavamassen der Eldraun erreichen wir die schöne Schlucht Fjadragljúfr. Spaziergang entlang der Schlucht mit herrlichen Ausblicken auf die bis zu 100 Meter hohen Wände aus Balagonit-Duff. Anschließend durchqueren wir den Skeiðarársandur auf dem Weg in den Vatnajökull-Nationalpark. Seit 2008 Europas größter Nationalpark mit knapp 14.000 Quadratkilometer Größe. Eine kurze Wanderung führt zum Wasserfall Svartifoss, circa 1,5 Stunden, der von orgelpfeifenartigen Basaltsäulen umrahmt ist. Entlang von zahlreichen Gletscherzungen und Eisbrüchen des Öræfajökull gelangen wir am Fuß von Islands höchstem Berg, dem Kvanadalsnykur, 2110 Meter, zum Jökulsalon. In dem fantastischen Eissee treiben, umgeben von gewaltigen Gletscherzungen, hunderte Eisberge. Eine Bootsfahrt mit einem Amphibienfahrzeug bietet einzigartige Ausblicke. An der vorgelagerten Küste liegen glitzernde Eisschollen am schwarzen Sandstrand des Diamond Beach.
Also dieser Diamond Beach ist auch so etwas, was du niemals mehr vergessen wirst, wenn du es einmal gesehen hast. Wenn diese wirklich wie Diamanten aussehende Eisbrocken dort sowohl am Strand liegen, ist als Kontrast zwischen dem tiefschwarzen Sandboden und diesem wirklich wie riesenhafte Diamanten dort liegen und du bist dort auch, sagst, boah, Was passiert hier mit mir? Und auch wenn du auf den Gletscher hinaufgehst, du hast es schon beschrieben, das ist auch etwas, was ja bei uns leider Gottes immer weniger gibt. Und dort hast du noch wirklich Gletscher, der ja, glaube ich, sogar noch wächst. Das ist einer der wenigen Gletscher der Welt, der noch wächst. Aber du hast mir signalisiert, stimmt nicht, falsche Information. Deshalb habe ich eine Reiseleiterin hier bei mir, die mir in diesen Dingen gleich sagt, dass das nicht stimmt. Deshalb haben wir dich auch da. Du, jetzt sind wir schon weit gereist entlang der Küste und jetzt möchte ich gerne auf ein anderes Thema kommen, ein Thema, das mir ganz wichtig ist beim Reisen. Ja. Neben der Natur, neben auch der Kultur, die man schon gehabt hat. Bei mir geht Reise auch immer ein bisschen durch den Magen, gell? Ja, das muss man sagen, ist einfach so. Ich erinnere mich an, dass du in Island, hast du auch eine schöne Vielfalt am Essen. Ja? Du hast so vom nordischen Fine Dining bis zu diesem fast Roadside-Lokalen, die man fast sozusagen, fühlt man sich ein bisschen nach Amerika erinnert. Was gehört denn für dich in Island auf jeden Fall zum Essen dazu? Und hast du vielleicht auch irgendwie so einen Geheimtipp, wo du sagst, also wenn du mal nach Island fährst, dort musst, unbedingt essen gehen?
Also die Isländer haben in dem Sinn rings um das Land herum, so entlang der Ringstraßen, ganz wenig Fine Dining, weil ja keine großen Orte zu finden sind. Aber Tankstellen und diese Imbissbuden übernehmen viel. Und die Isländer lieben Heiterpilser, das ist Hot Dog. Und das ist einfach für die Isländer so für ein geschwinde Jausen zwischendurch ganz perfekt. Aber, also heiße Hunde nennen sie es auch wirklich. Aber es passt gut. Du hast sehr, sehr gute Meeresfrüchte. Du hast einzigartigen Fisch. Das Einzige, wo man vielleicht aufpassen sollte, ist, wenn man an Lachs isst, dass man einfach einen guten Lachs verzehrt. Aber dafür, glaube ich, kann ich halbwegs garantieren in den Hotels. Das, was Island einfach ausmacht, ist die Vielfalt der Fische, die da serviert werden. Wenn jetzt wer sagt, um Gottes Willen, nur Fische. Nein, natürlich nicht. Sie haben wahnsinnig viel Auswahl. Und dann hast du natürlich perfektes Lammfleisch. Die Lämmer und die Schafe ziehen den ganzen Sommer durch das Hochland, haben perfekte Kräuter, die sie da schnabulieren und werden dann im Herbst einfach zurückgetrieben zum Bauernhof. Und die sind einfach ganz allein unterwegs. Also Lamm schmeckt grandios gut. Letztes Jahr habe ich ein entzückend liebes Kind mit dabei gehabt, das mir mitgeteilt hat, kein Fisch, kein Lamm. Das mag ich eigentlich alles nicht. Also sie haben nur sehr gutes Rindfleisch, sie haben auch ein paar Schweinderl. Sie sind gar nicht so schlechte Pizzabäcker, wenn es drauf ankommt. Ist aber nicht unbedingt die Delikatesse des Landes. Ich bin einfach wirklich extremer Fisch- und Meeresfrüchte-Fanatiker, mag das wirklich gern. Und mein Lieblingslokal ist in Reykjavik, das ist in der Fußgängerzone, gibt es ein wunderschönes Art Deco-Hotel und da gibt es ein Restaurant, das heißt Apothek. Das war mal wirklich eine Apotheke. Also da ist die ganze Einrichtung noch darauf abgestimmt. Die sind fantastisch in ihren Ideen, was man da alles auf den Teller zaubern kann. Und sie sind ein fantastischer Mixer von allen möglichen Cocktails. Also sie kennen das. Und wenn wer nicht so der totale Cocktail-Fan ist, sondern sagt, na, Bier war mir schon lieber, die haben erst relativ spät die Prohibition wirklich beendet in Island. Und sie sind extrem gute Craft Brewer geworden. Es gibt fast kein Hotel, das sie nicht ihr eigenes Craft-Bier brauen lässt und dann hast du halt vor dir das stehen. Und das muss man natürlich auch verkosten, weil zuerst sind wir vorbeigefahren bei einem Bauern, der mühselig sich bemüht hat, aus dem Boden wieder einen Roggen rauszubringen und eine Gerste. Und den müssen wir ja unterstützen, ehrlicherweise. Das heißt, wir werden dann natürlich auch das Bier, das da herkommt, mal wirklich austesten. Und so gibt es überall was zum Erzählen. Und im Osten hat man also extrem viele gute Gemüsestationen. Gemüsestationen in dem Sinn, dass ich die heiße Energie hernehme, um damit Gewächshäuser zu beheizen. Und weiß ich nicht, wenn ich bei uns Bio-Paradeiser kaufe, denke ich mir manchmal, wieso habt ihr überhaupt keinen Geschmack? Ihr seid Bio, aber ihr seid relativ wenig Geschmack. In Island haben sie super gute Paradeiser, die da gezüchtet werden. Die haben alle Kreideln, die du brauchst. Die haben da die Gurken und die Paprika. Das ist alles vorhanden. Das heißt, ich habe einfach auch das, also wenn auch wer Vegetarier ist, kein Verhungern notwendig, es ist wirklich gut. Und Kräuter gibt es in der Landschaft extrem viel. Sie fangen an, Schwammerl zu züchten. Also es gibt eine breite Vielfalt.
Ja, ich habe das.
Bist du hungrig?
Wir nehmen auf, es ist bald 23:45 und wir haben wirklich einen Hunger, mittlerweile langsam schon. Ja. Und es stimmt, wie du sagst, durch die Thermalenergie wachsen dort halt auch Erdbeeren und alle möglichen Dinge. Und die Erdbeeren kommen nicht aus, wie bei uns vielleicht mal aus Chile oder sonst irgendwo her, sondern das sind isländische Erdbeeren. Und wenn du das erste Mal dort bist, glaubst du es ja gar nicht. Denkst du, schaust aus, da ist alles fein. Es ist mitten im Winter, aber durch das Thermalische haben sie natürlich super Gewächshäuser, tolle Art, eine ganz hohe Selbstversorgerquote auch. Also da gibt es wirklich, also dieses lokale Essen ist ja dort noch mehr ausgeprägt, weil dort ist ja alles immer weit weg. Und ja, jetzt haben wir gut gegessen, wir sind unterwegs schon. Nimm uns noch so ein bisschen mit, was sind denn so für die restlichen Tage unserer Reise, was sind denn noch so die Highlights am Weg dann auf dieser Rundreise durch Island, die du uns unbedingt noch ans Herz legen möchtest?
Also als ich das erste Mal nach Island gefahren bin, das war 1978, ist ganz frisch rausgekommen ein geologischer Führer, der hat geheißen Insel aus Feuer und Eis. Und das klingt so verdammt plakativ, ohne dass man jetzt wirklich berücksichtigt, kann das wirklich stimmen? Stimmt. Und ich mag diesen Eissee mit seinen unzähligen Eisbergen, die da drinnen treiben. Das sind blaue Fantasien, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Ich liebe mittlerweile die Ostküste, weil sie einfach gigantische Berge hat, also ganz bizarr aufragen, teilweise bunt daneben, weil Rhyolith, also vulkanische Asche, mit enthalten ist. Diese schwarzen Sandstrände, die endlos sind und, weiß ich nicht, wenn die Leute ausströmen, sie sind fast nicht mehr zum Zurückbringen, weil das so, es zieht dich in die Landschaft hinein und du fühlst dich so frei und ungebunden. Dann im Osten gibt es einen ganz fantastischen Fjord, das ist der Borgarfjord Eystri. Dort übernachten wir. Da kann man vorher 20 Stoßgebete sprechen, lass die Sonne rauskommen, weil ein komplett bunter Fjord mit den bizarrsten Farben und dort eine der größten Papageitaucherkolonien. Also wenn man bis Anfang August unterwegs ist, hast du dort einfach dutzende, wurlerte, herumfliegende Papageitaucher, die einfach dazugehören.
Ja, du und hast dann, ja auch, entschuldige, dass ich nicht unterbreche, aber die Papageientaucher spielen ja eine große Rolle. Du hast ja die Papageientaucher auch irgendwie so als Wappentier der Firma genommen. Ja, und
deswegen isst man sie auch nicht. Also es gibt da isländische Spezialität, das sind die geräucherten Papageitaucher, die du dann auch essen kannst. Und ganz ehrlich, keiner isst seinen Hund, den er daheim hat. Also werde ich nicht mein Wappentier essen. Aber für die Isländer gehört das dazu und die sind einfach auch früher zum Essen gefangen worden. Du hast dann diese gigantischen Wasserfälle. Wenn du da vor dem Dettifoss stehst und der hat 44 Meter Fallhöhe, da ist maßlos viel Geschiebe drinnen und der stürzt vor dir mit einer Wahnsinnswasser- oder weiß ich nicht, Wasserstaubwolken da weg. Das ist so grandios, also das ist wirklich faszinierend. Dann hast du die Wale und du brauchst ja das Gegenstück zum Eis und deswegen fahren wir zum Mývatn. Und dort am Mývatn hast du...
Wo ist das ungefähr geografisch
Das ist mitten im Norden. Ja. Die Isländer haben dort oben jetzt verortet den sogenannten Diamond Circle, also damit du da oben auch einen wunderbaren Weg hast, den du da fahren kannst. In der Mitte des Nordens, also Nordosten würde ich jetzt sagen, etwas östlich von der Stadt Akureyri, der größten Stadt im Norden, Da hast du einen wunderschönen See, der in der Eiszeit entstanden ist, aber der See ist schön. Aber die Ostabdachung ist so faszinierend, weil dort ist ganz knapp unter der Erdoberfläche eine Magmakammer. Und die lässt so viel Energie und Hitze heraufkommen, dass du da oben einfach wahnsinnig viele grandiose Solfatane und Fumarolen hast. Auf gut Deutsch ausgedrückt, der Boden weicht sich auf, dort wo Oberflächenwasser dazukommt, fängt zum Kochen und Brodeln an. Also du stehst vor einer riesigen Fläche, die da so grau-braun brodelt, die Berge sind gelb, braun, orange anzusehen und die ganze Welt und der ganze Boden ist da in Aufruhr. Und Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre haben dort die Miwattenfeuer getobt und du wanderst dort hinein mit deiner Gruppe und das wird, weiß ich nicht, da sind die ganzen frischen Lava, ja 30 Jahre sind noch oder 40 Jahre sind noch frische Lavafelder und du gehst da durch und die halten die Hand auf dem Boden und es ist wirklich heiß. Und das ist einfach dieses Gegenstück zum Eis, weil du wirklich beim Feuer bist. Du bist beim Feuer gelandet, also beim Vulkanismus gelandet. Und das macht es so, so absolut einzigartig dort oben.
Jetzt nähern wir uns ja langsam auf unserer Reise wieder dem Ende. Wir sind quasi fast einmal rund um die Insel gefahren. Du hast am Anfang schon kurz gesagt, eines der ganz großen Highlights kommt noch ganz am Schluss. Ja, magst du uns da noch einmal mitnehmen hin, mit welchen Eindrücken verlassen wir dann Island?
Also wo es extrem schön ist, ist nur im Norden ein sehr, sehr grüner Teil, das Skagafjord. Dort besucht man einen alten Bauernhof. Und der Bauernhof gefällt mir deswegen auch so gut, weil er gekauft worden ist von einem, der Amerika mitentdeckt hat. Also im Jahr 1000 haben die Wikinger Amerika, also Neufundland, entdeckt. Und einer, der dort wirklich einen Winter auf Neufundland verbracht hat, ist zurückgekommen nach Island und hat sich genau den Flecken, wo wir da stehen und den wir uns anschauen, gekauft. Was wir jetzt sehen, ist ein ganz anderer Bauernhof aus dem 18. 19. Jahrhundert, der aber extrem sehenswert ist. Und dann fährst du von dort aus ins Hochland hinein. Und das bedeutet, du hast eine Schoderstraße, du hast über mächtige Flüsse hinweg natürlich Brücken, aber teilweise musst du auch ein bisschen furten. Und du kommst, die Gletscher kommen immer näher und du siehst so mächtige Gletscherzungen. Die sind 20, 30 Kilometer breit. Also das ist ja für uns in Mitteleuropa unvorstellbar. Und dann kommst du zuerst in ein Heißwassergebiet, in ein Thermalgebiet nach Hveravellir, wo die Quellen in Rot, in Blau, in Grün leuchten. Also wirklich changierende Farben, die gar nicht schöner sein könnten. Und dann für mich dieses Highlight Kärtlingerviertel. Du fährst hinauf auf eine ganz unwirtliche Hochebene und du siehst ja noch nicht einmal so richtig, wo du hin willst. Und man geht dann gemeinsam zu einem Abbruch, wo Stufen hinunterführen in dieses Tal der 1000 Quellen. Und da steigt der Dampf auf und es ist alles in dunkelorange, hellorange, gelb. Also das sind so fantastische Farben. Das ist eine Mondlandschaft, pure Mondlandschaft, die nicht schöner sein könnte. Und da schaust du hinunter, ein Bach schlängelt sich da durch, macht einen gewaltigen Canyon. Drüber sind die Gletscher oder Eisfelder von den Kärtlinger Viertel. Also das ist eine der grandiosesten Landschaften, die es für mich gibt. Und am nächsten Tag in der Früh geht's dann hinunter, diese Hochlandpiste aussitzend, wobei sitzend ist dann immer so die Geschichte, extrem schlecht teilweise beieinander, also es schmeißt dann auf dem Sitz hin und her. Aber du kommst dann zu so als Willkommensgruß wieder auf der ordentlichen Asphaltstraße zu einem Wasserfall, den die Isländer als den schönsten bezeichnen, das ist der Goldene, der Gütelfoss. Und danach keine 6 Kilometer und du stehst beim Geysir. Also dieser Ausdruck Land der Geysire, das halte ich für ein bisschen überzogen. Es hat einmal den Großen gegeben, der will nicht mehr. Jetzt gibt es den kleinen Strocker mit 20 Meter. Aber diese Springquellen haben den ganzen Springquellen auf der Welt den Namen gegeben. Im Yellowstone, der Old Faithful, ist auch nichts anderes als ein Geysir. Also einer, der hervorsprudelt, weil genau das heißt das Verb. Und du stehst davor und alle 5-6 Minuten schießt da wieder eine Wassersäule empor. Und dann geht es zurück nach Reykjavik und du hast einfach nur so einen Abschlussnachmittag in Reykjavik, wo du vor einem wunderschönen Konzertgebäude stehst, vor der Harfe heißt es übersetzt, die mit ganz, ganz toll changierenden Fenstern, das ist halb Isländer, halb Däne, der Olav Eliasson, also ganz super das Himmelslicht einfängt und dann gehst du durch die Altstadt durch, du hast da ganz ein kleines Parlamentsgebäude, eine ganz kleine Domkirche, aber du hast eine sehr, sehr schöne alte Altstadtviertel mit Museen, wo auch die Handschriften von Island lagern. Also es ist ein wunderschöner Abschluss. Und dann musst du eben reingehen in dieses Apothek, also in mein Lieblingsrestaurant. Das ist genau da.
Und für mich auch faszinierend in Reykjavik war, auf den Dom zu gehen, hinauf auf den Turm. Und da siehst du die Stadt, wie sie dort so vor dir liegt. Du siehst aufs Meer hinaus. Das ist auch so ein unglaublicher Eindruck. Da kann man auch unglaublich tolle Fotos machen. Da ist auch die Stimmung immer so schön. Ja, das Licht ist ja auch was ganz Besonderes in Island. Ja, bevor wir... Möchtest du da noch was ergänzen?
Ja, du spürst das. Nein, weil das, diese Hallgrimskirchen ist so schön gebaut, weil sie diese Basaltsäulen, die man zuerst überall in der Natur gesehen hat, eben auch mit einfängt. Und das macht es einfach so schön.
Schaut, dass ich nicht gleich morgen nach Island fahren kann, ja, muss man ehrlich sagen. Das ist so richtig, so ein auch für mich ein Sehnsuchtsort. Und du hast das richtig gesagt, einmal ist fast zu wenig für Island, ja, weil es auch in jeder Jahreszeit ist es anders. Es ist im Winter was völlig anderes als im Sommer. Die Landschaft verändert sich auch so schön. Bevor wir diese Folge, unsere allererste Folge von Feuer und Flamme abschließen, vielleicht hast du noch so ein paar praktische Hinweise. Musst irgendwas beachten für Island? Muss man was auf jeden Fall mitnehmen? Gibt es da irgendwas Gefährliches, No-Go-Areas? Glaube ich nicht. Ich glaube, kaum wo gibt es so niedrige Kriminalitätsraten wie auf Island. Was rätst du den Leuten, die nach Island fahren?
Also vernünftige Kleidung. Es ist ein Wetter nie schlecht genug, dass man nicht rausgeht. Das heißt, wenn die Kleidung passt, passt das Wetter ebenfalls. Das heißt, ordentlicher Regenumhang, warme Jacken, die tunlichst wasserundurchlässig ist. Ordentliche Schuhe, mit denen man einen festen Halt hat. Ich brauche jetzt keine großen Bergschuhe oder keine festen Bergschuhe, aber einen Schuh, in dem du einen Halt hast. Die Isländer glauben nicht, dass man jeden Weg für jeden Touristen zu asphaltieren muss. Finde ich ganz super. Die Isländer glauben auch, dass du als Tourist denkst. Deswegen schreibst du Arme hin, du gehst jetzt in ein Thermalgebiet, wenn du nicht aufpasst, stehst du mittendrin in kochendem Schlamm, ist nicht besonders angenehm. Also pass auf und schalt dein Hirn ein. Was nehmen wir uns nur mit? Vielleicht was zum Lesen. Du hast zum Schluss über Reykjavik gesprochen, die ehemalige Premierministerin hat jetzt gerade einen Thriller herausgegeben, Reykjavik. Das ist das nächste auf meiner To-Shop-List, bevor ich jetzt wieder dann ins Büro zurückfahre, weil das muss ganz toll sein. Also einfach sich einen Zwiebellook anziehen. Du kannst in der Früh mit 3 Grad starten. Du kannst einmal einen kurzen Regenguss haben. Du kannst aber bei 20 Grad in der Sonne stehen. Also Island hält sehr viel für dich bereit. Du kannst einmal einen Schneesturm haben, auch im Juli. Aber das war für meine Kunden immer bis dato mehr Abenteuer als irgend sonst was. Und ansonsten einfach eine gut funktionierende Kamera oder ein gut funktionierendes Handy, weil du fotografierst permanent und dauernd und immer, weil es einfach so wahnsinnig schön ist.
Vielen Dank. Wir werden all die Tipps auch den Buchtipp, den Restauranttipp werden wir auch in die Shownotes verpacken mit den passenden Links dazu. Natürlich auch den Link zu dieser Reise. Man kann es selber machen, aber ich glaube fast, wenn man es mit dir macht, hat man fast noch ein bisschen mehr davon. So brennst du, so sprudelst aus dir heraus wie aus einem Geysir, habe ich fast das Gefühl. Nur ohne Pause dazwischen, ja, kommen die Wörter sozusagen hier heraus. Ja, danke an alle fürs Zuhören. Das war schon die erste Episode von Feuer und Flamme, unserem neuen Reisepodcast von Kneißl Touristik. Wir werden euch hier in Zukunft alle 14 Tage neue Reisen, neue Ziele vorstellen. Manchmal wieder mit dir, Elisabeth, manchmal aber auch mit anderen Reiseleitern, die auch so viel Begeisterung, Know-how, Insiderwissen mitbringen. Wenn ihr ein Feedback habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder auf Facebook. Wenn ihr euch eine ganz besondere Reise wünscht, dann auch das. In diesem Sinne, alles Liebe und gute Reise. Danke, Elisabeth, fürs Dabeisein. Und wir freuen uns schon, wenn ihr alle das nächste Mal wieder dabei seid.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.